herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, Keine heiße Luft. Und heute mit einem ganz besonderen Gast, einem Freund, meinem Lektor, mit einem Interview, das im wahrsten Sinne an die Nieren geht. Es geht heute, ja, um Tiefe, um Sinnhaftigkeit, um, ja, nicht weniger als um den Sinn des Lebens und was das mit der Lebensgeschichte zu tun hat, meines Gastes. Herzlich willkommen, Stefan Loss. Herzlich willkommen im Interview hier in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, moin moin, wie man so schön sagt bei euch. Ne?
Genau, so sagt man. Wie sagt man bei euch?
Ach, da sagt man gar nichts. Ich wohne in Mittelhessen, die grüßen sich nicht so gerne, die Leute. Entschuldigung. Höchstens Tag oder so. Das muss dann auch reichen.
Tag, okay. Tag, ja. So, das heißt, du hast gleich schon mal verraten, woher du kommst oder besser gesagt, wo du wohnst im schönen Mittelhessen. Wobei, das ist ja, ja, Mittelhessen, da ist ja nicht so wahnsinnig viel los. Da ist ja so, ich sage mal so, hessischer Urwald da hinten.
Da fahren alle vorbei, die A45.
Ja,
jeder,
vorbei.
Jetzt sage ich hier, wo ich wohne, sagt, ach, da bin ich schon mal vorbeigefahren. Das ist doch, oder manche wissen das hier, Leica zum Beispiel, in Wetzlar, ne? Also so genau. In die Ecke. Von daher, das ist eine Weltfirma. Ja, aber im Prinzip, ja, wir sind mittendrin und überall vorbei. Von daher passt schon.
Stefan Loss. Heute ist er ja beschäftigt bei einem großen Verlag mit B und Runnen am Ende und ist dort Lektor von sehr tollen Büchern. Eins davon habe ich sogar geschrieben. Mit seiner Hilfe. Vielen, vielen Dank nochmal, lieber Stefan. Aber wir wollen heute über dich reden und als erstes vielleicht mal so, ich finde es immer komisch, wenn man sagt, stell dich mal kurz vor. Also ich weiß, dass du in Hessen jetzt wohnst, aber hast nicht immer gewohnt dort. Und ich weiß von dir, dass du ein sehr wildes Leben hattest, in Anführungszeichen, und einige Stationen in deinem Leben durchlaufen hast, beruflich, wahrscheinlich auch privat. Wo fangen wir denn an, Stefan?
Vorne. Ja, ich habe gerade überlegt, das ist immer so, ne, was macht dein Leben aus? Wenn man unter Männern ist, kommt der Beruf zuerst. Wo bist du geboren? Also ein paar Stichpunkte vielleicht einfach mal von mir. Ich bin in Duisburg geboren, im Pott. Mittendrin, habe da nur 4 Jahre verbracht, bin dann bei Heidelberg aufgewachsen, in Schriesheim, wer das kennt, das ist ein wunderschönes Städtchen. Da habe ich dann studiert, also Abi gemacht, studiert, habe meine Frau kennengelernt und wir sind dann zusammen ins Mittelhessische gezogen. Da habe ich beim ERF Medien, das ist ein christlicher Radiosender, habe ich erst Radio gemacht und dann lange, lange Zeit Fernsehen. Du sagst, also ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, 4 Enkel. Das sind so die Dates. Außenrum, wo ich so denke, oh Gott, der Typ muss alt sein. Aber ja gut, ich habe schon mal Menschen gesehen, die sind so alt wie ich, die wirken älter, aber egal. Weil du eben sagtest, wildes Leben. Das war für mich nicht so. Ich war wirklich viel in der Welt unterwegs. Ich habe lange als Freiberufler gearbeitet, tatsächlich. Das hatte Gründe, weil ich inhaltlich das machen wollte, was mich interessiert. Also Filme, Fernsehen, wo es um Menschengeschichten geht, wo es auch um Glauben geht, weil mich das selbst immer sehr interessiert hat, wie glauben Menschen, gerade dann, wenn Krisensituationen sind. Mich hat es viel ins Ausland getrieben tatsächlich, also Indien, Afrika, Lateinamerika für Reportagen, Dokumentation, wobei ich gar nicht so der Typ bin, eher so, ne, Frontreporter, zerlöcherte Jeans und dann ab irgendwo in den Schützengräben oder so. Aber ich war tatsächlich ziemlich viel unterwegs und habe viel Staub geschluckt und habe sehr vieles kennengelernt, eben aus diesem Blickwinkel, nicht von einem Touristen, sondern von einem, der dann auch durch die Slums läuft. Oder wir waren mal 2 Wochen im Knast gedreht, wir haben mit schwerkranken Leuten Filme gemacht, wir haben über ganz tolle Arbeiten Filme gemacht. Also ja, das weitet den Horizont. Von daher ist es ein wildes Leben von außen, ja. Also wir wohnen hier auf dem Dorf und die Leute haben immer gesagt, wo ist denn der los? Oh, der ist wieder irgendwo in Afrika unterwegs oder so. Das ist halt so ein Ding, wo du denkst, ja, es ist schon creepy. Ich habe halt oft gefehlt bei meiner Familie, wenn irgendwas Wichtiges war, dann hieß es ja, wo ist er denn? Ach, Albanien oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Es war schon spannend, auf jeden Fall. Aber Wild würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich habe immer so mit Netz und doppeltem Boden war ich immer unterwegs. Aber es war schon, also wenn du mich jetzt nach meinem Leben fragst, könnte ich eine Stunde erzählen und du könntest einen Kaffee kochen, glaube ich. Das sind viele Sachen, die mich auch wirklich bewegt haben. Also ganz tolle Begegnungen. Und wie gesagt, wenn man mal in Indien in den Slums unterwegs gewesen ist, hat man einfach einen anderen Blick auf das, was hier in Deutschland passiert. So, das verändert jemanden. Das war
Krass.
so die Kurzversion für dich.
Da ist schon eine ganze Menge drin, wo ich ganz viele Fragen habe. Also als erstes die Frage, du hast angesprochen, christlicher Sender, Glaube. Also offensichtlich bist du ein gläubiger Mensch. Wie kommt das oder war das schon immer so?
Wie ist das passiert?
Genau, wie ist das denn
Ja, schon
passiert?
richtig. Ja, wenn ich mich so umgucke, denke ich, oh Gott, ich gehöre nicht dazu. Aber nein, tatsächlich, ich bin nicht fromm sozialisiert. Also Familie war so ein bisschen kirchlich und so. Mit dem Tod meiner Oma und da war ich 13, durch vieles Lesen, auch so die Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Flüchtlingskind, meine Eltern, haben die sich zufällig getroffen? Also ich habe mit 12, 13 schon ganz viele Fragen gestellt und bin dann in den Konfirmandenunterricht gekommen und habe erlebt, also habe über Glauben gehört und über Gott gehört und das hat für mich alles Sinn gemacht. Also so dieses, ne, wer bin ich? Ich bin geliebt, ich bin gewollt. Das hat bei mir einfach so richtig Klick gemacht, wo ich gesagt habe, boah, das ist cool, das passt
Krass.
und das will ich glauben.
Oh.
Das ist jetzt nicht so eine fromme Biografie nach dem Motto, er hat sich einmal bekehrt und ist immer fromm geblieben. Natürlich hast du Zweifel, natürlich sind da immer Situationen, auch du hast es erwähnt, durch meine Krankheit, wo du dann schon dich umguckst und sagst, huch, habe ich mir anders vorgestellt. Aber in der Tiefe war für mich Gott immer da, nicht immer sichtbar, manchmal mit Zweifeln. Meine Fragen konnte ich dann anderen frommen Leuten stellen in Interviews, ganz frech. Und ohne diesen Glauben wäre ich, das ist jetzt hypothetisch, aber ohne diesen Glauben wäre mein Leben irgendwann ins Leere gelaufen, glaube ich. Also hätte mir nicht gereicht oder so, weiß nicht.
Krass.
Genau, ja.
Also Konfirmandenunterricht, der ploppt bei mir dann immer so auf, so ja, das machen wir halt mit, ne? Krieg mal von Oma, krieg mal schön was und von Opa und so weiter. Und Klassenkameraden machen auch alle irgendwie mit. So habe ich das irgendwie noch in Erinnerung. Und dann war es das aber auch. Also im Normalfall. Also so kenne ich das, dass man dann sagt, so ja, also habe ich mitgemacht, aber ich werde auch nicht hier. Nee, also das ist nichts für mich, Kirche und so. Also so,
Kann ich
ich weiß nicht, ob
vorüber
das
gehen, der
damals
ist
vielleicht noch eine
einem.
andere Zeit war oder so, aber.
Naja, das war ganz spannend, weil der Pfarrer, wo ich konfirmiert worden bin, der hatte selber 2 Jahre, bevor er mich dann konfirmiert hat und ein paar andere, so ein Erlebnis, was ihn ziemlich umgekrempelt hat. Also, wo Glaube wirklich sehr, sehr griffig für ihn geworden ist. Und wir hatten dann, also ich bin da in einer Kleinstadt gewohnt, Schriesheim, 12.000 Einwohner. Und da gab es eine Jugendgruppe von, ich glaube, wir waren 120 Leute oder sowas. Also, ging richtig die Post ab. Das war so eine Art Ersatzfamilie. In der Schule hatten wir so einen Kreis von Leuten. Das macht natürlich schon was aus. Also wenn du da Leute um dich rum hast, mit denen du auch mal reden kannst. Wir haben nächtelang diskutiert und Musik gemacht und so. Also diese fromme Familie, die hat mich schon sehr, sehr geprägt auch. Also es war nicht nur so ein Moment, sondern tatsächlich auch diese Gemeinschaft mit anderen.
Okay, aber jetzt sag ich mal, in der Schulklasse waren die da auch mit drin oder war das nur diese Jugendgruppe dann?
Ja, also wir hatten an der Schule tatsächlich jeden Morgen auch eine Andacht. Also wir waren da ganz
Was ist das
hardcore
denn für eine
drauf.
Schule? Krass.
Ein ganz normales Gymnasium. Damals war das, es ist ja seltsamerweise jetzt so ein bisschen, dass fromme Leute an Unis ein bisschen gedisst werden und so also heißen, na, soll man nicht so missionarisch und irgendwann. Das war so eines der Dinge, die ich damals wesentlich entspannter fand. Also die Religionslehrer haben uns da auch unterstützt und haben auch Gottesdienste gemacht und so. Aber es war halt natürlich immer so ein bisschen. Ja, betet man jetzt vorm Essen? Ist man jetzt so ein komischer, schräger Typ? Oder was darf man noch mitmachen, was nicht? Also, es waren immer so die Diskussionen. Als Teenager hast du natürlich dann auch manchmal andere Ideen. Ja, war
Krass.
spannend. Aber also das Wesentliche war für mich tatsächlich dieses, von Gott gefunden worden zu sein. Bei allen Fragen, die nachher kamen, auch wenn man dann so manche fromme Leute kennenlernt und dann verschämt wegguckt und sagt, boah, ich gehöre nicht dazu, macht es einem schon ein bisschen schwer. Aber warum soll ich deswegen meinen Glauben aufgeben? Also, ne, ich bin ja auch Deutscher, obwohl es in Deutschland auch ein paar schräge Typen gibt. Also von daher, passt schon.
von Gott gefunden worden sein. Das finde ich einen schönen Satz, ja. Mhm. Jetzt, ich kenne zum Beispiel einen, der hat auch gesagt, so ja, so Konfirmandenunterricht, das hat man mal so mitgemacht und dann ist da eigentlich keiner hängen geblieben. Hat er irgendwie so gesagt, in seiner Kirche ist keiner hängen geblieben. Mhm. Und dann sagte er so, bis auf mich. Und hat dann gesagt, er ist dann Pastor geworden. Und weil er ist hängen geblieben im Konfirmandunterricht, hat dann Theologie studiert und ist dann Pastor geworden. Und da habe ich gesagt, das ist sehr interessant. Und dann habe ich gedacht, so, also die, die hängen bleiben im Konfirmandunterricht, werden wahrscheinlich Pastoren. Aber du bist ja keiner geworden, ne?
Nee.
Stattdessen, nee. Wie ist dein Weg verlaufen?
Oh, ja, also es war, ist natürlich so die Frage, was machst du dann beruflich? Ich hatte damals schon eine kluge Idee, finde ich, immer noch. Ich habe dann gedacht, so, wenn es Gott gibt und wenn der mich geschaffen hat, dann weiß der ja am besten, was da in mir noch alles drinsteckt. Also was ich kann und was ich nicht kann. Und dann frage ich den doch einfach, was ich mache. Und blöderweise war ich zu der Zeit gerade auf so einer halbjährigen Bibelschule, also so ein Bootcamp für fromme Leute. Und dann hat man so einen heiligen Moment und denkt, oh Gott, jetzt zeig mir, was ich werden soll. Und dann hatten wir, dann war an einem Abend ein Missionar da und ich dachte schon, oh Scheiße, ich will nicht nach Afrika oder so. Irgendwas. Und das war dann so, wo ich so dachte, nee, komm, das passt nicht. Und dann hat er nachher erzählt, ja, es werden auch Leute gesucht, die so journalistisch unterwegs sind, medienmäßig. Und da habe ich gedacht, ja, da hätte ich Bock drauf. Ich lese gerne, ich kann schreiben, ich kann sprechen, könnte eine Richtung sein. Und das war tatsächlich so ein bisschen das Ausschlaggebende, wo ich dann angefangen habe, mich in die Richtung Journalismus zu interessieren. Ich wollte nie Pfarrer werden, ganz ehrlich, weil ich gesagt habe, ich fände es furchtbar, wenn ich jeden Sonntag auf der Kanzel stehen muss und was erzählen, was passiert, wenn ich das selber nicht mehr glaube oder wenn ich eine Krise habe oder du musst ja immer die Show machen da vorne, also jetzt überzogen, nichts gegen Pfarrer, also höchste Wertschätzung, aber ich kenne viele, die daran zerbrochen sind, auch an diesem Anspruch und das konnte ich mir nie vorstellen, ich war nie der, der sagt, ich erkläre euch jetzt die Welt. Sondern immer der, der gerne Fragen stellt und der neugierig ist. Und das konnte ich halt durch meinen Job, also Journalismus, dann Praktikum beim Süddeutschen Rundfunk gemacht, Politik, Wissenschaft studiert in Heidelberg, Geschichte, Philosophie, immer das gemacht, was mich interessiert hat. Und ja, so bin ich eben nicht Pastor geworden. Aber es ist mir wichtig, mit dem, was ich mache, ja, Menschen vorzustellen, die glauben, also wie dich jetzt auch mit deinem Buch zum Beispiel. Also vorher habe ich 30 Jahre Fernsehen und Radio gemacht. Und diese Geschichten zu erzählen, weil ich denke, anpredigen lassen tun sich die Leute eh nicht. Das finde ich eh langweilig. Aber ich finde es nochmal spannend, von einem Christen zu hören, der jetzt wie ich, ha, das ist jetzt eine Überleitung für dich, Achtung, der zum Beispiel eine chronische Krankheit hat und der nicht gesund wird, der Probleme hat. Wie glaubt der dann? Wie ändert das seinen Glauben? Ist dann Glaube nicht für den Arsch, dass du sagst, hab gebetet, funktioniert nicht. So, und ich finde es total spannend, diesen Leuten solche Fragen zu stellen, weil ich so vielleicht die Möglichkeit schaffe, dass Menschen, die das hören, die nicht glauben, so eine Idee davon kriegen, was Glaube sein könnte. Weil Glaube hat halt überhaupt gar nichts mit ungemütlichen Kirchenbänken oder labernden Pastoren zu tun, sondern das ist tatsächlich zutiefst eine ganz persönliche Beziehung zu meinem Schöpfer. Punkt. So. Puh. Sehr individuell und sehr tief. Wow, ja. Das war jetzt, genau, das war die Kurve.
Ja, aber auch schon ziemlich deep, würde ich sagen. Also, also du hast jetzt schon mal so eine Definition reingebracht von Glauben, wo ich denke, so krass, echt, da könnte man ja auch eine ganze Weile drüber reden. Mhm. Wenn du sagst, das hat nichts mit Kirche und so weiter zu tun, weil das ist ja so wahrscheinlich auch ein Reflex, wenn Leute jetzt hier auch Zuhörer das hören und sagen so, ah nee, komm, hör auf mit Kirche hier, da habe ich genug von. Mhm. Und Kirche habe ich eine ganz bestimmte Vorstellung. Und das ist immer so, also wenn ich im beruflichen Kontext mit Menschen auf das Thema Glaube zu sprechen komme, dann sagen die immer so, ja, kann ich mir irgendwie alles ganz gut vorstellen, aber mit Kirche habe ich nichts am Hut. Schade eigentlich. Und das ist aber so etwas, wo du sagst,
das finde ich immer so krass. Es ist ja, jetzt haben sie ja in diesem Jahr, glaube ich, wieder gerade die hat Kirche, ich glaube, beide evangelisch-katholisch, so eine Umfrage gemacht. Wie beliebt ist Kirche? Wie kommt Kirche neu? Für mich ist das so ein bisschen, oh nee, den Vergleich nehme ich jetzt nicht, der ist, das müsstest du rausschneiden. Aber irgendwie so, wie wenn so eine alte Institution, die alt geworden ist und knöchern, fragt, hey Leute, findet ihr uns eigentlich noch sexy? Mhm. So. Und da sagen die Leute natürlich zunehmend, nee. weil ich sehe dich nicht. Ich habe, ne, gibt's immer weniger Kirchen, immer weniger Pastoren. Ich sehe euch gar nicht mehr so. Und daraus leiten die ab, dass die Leute kein Interesse an Glauben haben. Das ist völlig idiotisch, weil natürlich haben, das ist meine Erfahrung, viele Menschen Interesse an, ich sag mal jetzt, spirituellen Fragen. Also wo komme ich her, wo gehe ich hin, was soll der ganze Kram hier, was ist nach dem Tod und Zufall und bla bla bla. So, und darauf muss man Antworten finden. Mhm. Und zwar in Formaten, die eben nicht damit verbunden sind, dass ich am Sonntagvormittag in einer ungemütlichen Bank sitze, mir einen Arsch abfriere und irgendeinem zuhören muss, der mir was erzählt, was ich nicht verstehe. Mhm. So. Das ist für mich diese, boah, da kracht's für mich echt, wo ich denke, Leute, dann macht doch zu, Kirche, und erfindet euch einfach mal neu. Also mit meiner Frau habe ich jetzt, wir haben so ein bisschen rumgesponnen, wie kann man irgendwelche Sachen machen, wo Menschen sich treffen kann, die einfach interessiert sind an sowas und dann über Glauben reden, und zwar in einem Kontext, in einer Form, die nicht aufdringlich ist, nicht missionarisch, sondern die einlädt, zu sagen, hey, lass uns doch mal gucken, wie lebst du, wie glaubst du, was denkst du? So. Und da bleibt ganz viel liegen, weil einfach Kirche da wirklich was verpennt hat. Und ich weiß nicht, ob das irgendwann nochmal sich verändern wird.
Krass, ja. Boah, ja, auch sehr spannendes Thema. Aber du hast schon kurz darauf hingewiesen, chronische Krankheit. Das ist etwas, was dich, sage ich mal, ja, wahrscheinlich auch in den letzten Jahren oder noch länger sehr geprägt hat. Und dir sehr zu schaffen gemacht hat und vielleicht auch ja mit diesem, was du so nicht geplant hast, so ähnlich hast du es irgendwie gesagt, dass du sagst, so ja, man hat im Leben so vielleicht so seine Vorstellungen, dann kommt es doch irgendwie anders. Nimm uns mal da rein, wie kam das und kam das plötzlich und beschreib doch mal, was meinst du mit deiner chronischen Krankheit?
Also das fing so an, ich glaube, das war ungefähr 2006 oder so muss das gewesen sein. Da war ich bei meinem Hausarzt und der hat mal geguckt, weil ich hohen Blutdruck hatte, und hat dann die Nieren geschallt und hat gesehen, da sind irgendwie so Zysten, so Bläschen oder sowas. Das sieht irgendwie komisch aus. Und dann hat er gesagt, kommen Sie mal im halben Jahr wieder. Ich war dann 2 Jahre später da und dann hat er mich dann gleich schon zum Fachmann geschickt. Die Diagnose war Zystennieren. Und zwar ist das nicht nur, dass man einzelne Zysten hat irgendwo, sondern dass quasi die Nieren beide immer mehr Zysten bilden und damit das gesunde Gewebe verschwindet. Also die wachsen halt richtig massiv. Und die Nierenfunktion geht runter. Bei mir war das dann so, ich habe eine von meinen beiden Nieren war 3,5 Kilo schwer und so groß wie ein Männerkopf. Also da siehst du auch nicht mehr unbedingt so sexy aus, ne, wenn du so zwei Dinger da dran hängst. Und die Nierenfunktion ging massiv runter. Und das ist eine Krankheit, die nicht heilbar ist, die man auch nicht verzögern kann. Die führt irgendwann dazu, dass man eine sogenannte, ich finde es irgendwie ein komischer Begriff, Nierenersatztherapie. Also das heißt, du kommst halt an die Dialyse, weil die Nieren nicht mehr funktionieren. Ist für mich eine der, wenn ich immer so höre, so Tierschützer, die sagen, so keine artgerechte Haltung. Also wenn man mal in der Dialyse gewesen ist und da sieht, wie Menschen da nicht gehalten werden, aber wie das da abläuft. Also das war schon hart. Also ich fand das krass. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war 8 Monate an der Dialyse. Das heißt, 3 Tage die Woche jeweils 5 Stunden Blutwäsche, damit ich mich nicht vergifte. Man hatte mir eine Niere schon rausgenommen, weil da war das Risiko, der Verdacht, dass da ein Krebs dran sitzt, weil man das bei diesem Gewebe nicht mehr sieht. Haben die gesagt, oh, da müssen wir mal gucken, haben das gecheckt und haben die rausgenommen, weil die sich ständig entzündet hat. Also ich bin über Monate, hatte ich massive Entzündungswerte und es ging nicht mehr. Danach 8 Monate Dialyse, ja, und parallel dazu war der Hammer. Normalerweise mit meiner Blutgruppe warte ich in Deutschland 8 bis 10 Jahre auf eine neue Niere. Also die ist nicht neu, die ist ja gebraucht, aber das ist bei uns halt, ist ja ein Riesenthema. In anderen Ländern dauert es 2 Jahre oder so. In Deutschland sind es wirklich 8 bis 10 Jahre Dialyse. Boah. Also deswegen, ja, nochmal ein Wort für die Widerspruchslösung einlegen an der Stelle, weil das, ich finde das unhaltbar. Es ist echt richtig krass. Ich habe dann, kam die Idee, Nierenspende. Ich bin Einzelkind, wo ich dann erst dachte, ja, geht nicht. Ich habe mir immer gedacht, ja, das geht nur von Verwandten oder so. Ich habe eine Niere von meiner Frau bekommen tatsächlich. Also das wurde gecheckt, getestet. Wir haben zwar unterschiedliche Blutgruppen, aber mittlerweile geht das auch. Da wurden dann Kulturen angesetzt und geguckt mit den Antikörpern. Und im langen Prozess sind mir die Antikörper rausgewaschen worden aus dem Blut. Also ich hing dann 10 Stunden an Maschinen. Und zwar war auch so, ja, herausfordernd. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe vor 7,5 Jahren eine neue Niere von meiner Frau bekommen.
Wow.
Ich lebe seitdem mit dieser neuen Niere, also ohne Dialyse. Da geht es mir gut, funktioniert alles, muss halt Medikamente nehmen, dass das Nierchen auch bei mir bleibt. Und die Medikamente haben so ein paar Nachwirkungen. Krass. Nebenwirkungen, genau. Aber das funktioniert. Ein Nachteil ist noch, das, was ich habe, ist, ich habe gesagt, Zystennier nennt sich das. Das ist eine systemische Erkrankung. Das heißt, das kann auch andere Körperteile betreffen. Und bei mir ist auch die Leber betroffen. Das heißt, ich habe auch eine Zystenleber, die dann auch, also die funktioniert weiter gut, bildet aber Zysten und wird immer größer. Ich merke die an den Seiten. Und das, besonders bei Frauen ist es ein Problem. Also ich kenne Leute, die größte Zystenleber hatte, glaube ich, 17 Kilo oder so. Also die betroffenen Frauen sehen aus wie hochschwanger, aber einfach nur eine Riesenleber. Es ist so eine von den Krankheiten, wo du denkst, braucht man wirklich nicht. Wer hat die erfunden?
Ja, du redest da so locker drüber, ja. Stefan, aber das ist ja, also erstmal, ich stelle mir das so vor, wenn man diese Diagnose kriegt, ich weiß nicht, hast du das realisiert, dass es nicht einfach nur eine Kleinigkeit ist, sondern schon eine ziemlich schlimme Krankheit eigentlich. Hast du das dann sofort realisiert oder hat es eine Weile gedauert? Oder?
Na, ich bin hier bei uns durch die Botanik gelaufen und habe immer gefragt, warum ich, warum so ein Scheiß. Weil du weißt ja nicht, also mir wird auf einmal das Leben aus der Hand genommen. Du hast ja so das Gefühl, ja gut, jetzt bin ich dann Anfang 50, sowas die Gegend und Berufsleben ist langsam zu Ende, Enkel sind da oder unterwegs oder wie immer. Jetzt kommt so der schöne Part, ne, so und überhaupt. Und auf einmal kommt sowas und allein dieses Wissen, die Ärzte sagen da sowas, ne, so, ich gebe ihnen noch 8 Jahre bis zur Dialyse oder so. Und du weißt, das ist irgendwie final, was du jetzt gerade lebst. Also irgendwo ist das dir aus der Hand genommen. Weißt du, selbst wenn die Ärzte gesagt hätten, ja, Stefan, Herr Loss, jetzt jeden Tag 100 Kilometer Fahrrad fahren oder nur noch Joghurt essen oder so. Joghurt wäre schwierig. Aber hätte ich gemacht, also dann, dass du irgendwas machen kannst. Aber es ist scheißegal, was du machst. Das ist halt so dieses, und das fand ich so unfair. Aber es ist ja auch es ist ja auch so eine blöde Idee vom Leben zu sagen, ich kann da so alles selber bestimmen. Da kann ja jederzeit irgendwas passieren. Aber dieses Gefühl, nee, da ist jetzt was im Weg und das wird mein Leben massiv beeinträchtigen. Und ich wusste ja lange nicht, ob das klappt mit der Nierentransplantation. Und diese Idee, mit Mitte 50 für 10 Jahre an die Dialyse zu gehen, boah, das war der Horror. Ich will jetzt keinem Angst machen, dem das bevorsteht oder Leuten, die dran sind. Es geht jeder anders mit um. Für mich war es eine Kopfsache und für mich war es ganz am Anfang echt so ein Horror, wo ich dachte, boah, ich will aber so nicht leben. So rausgenommen aus dem normalen Alltag. Und plötzlich wird halt das Leben, was du immer als normal empfunden hast, das läuft neben dir ab und du bist nicht mehr ein Teil davon. Ich weiß, ich lag in Heidelberg dann an der Dialyse vor der Transplantation und wirklich draußen vor dem Fenster, das war Erdgeschoss, sind die Studenten, haben dann sich an den Fahrrädern getroffen und sich für einen Abend auf ein Bier verabredet und du liegst daneben und denkst, dieses normale Leben ist 2 Meter entfernt von dir, aber es ist weg.
Ja.
Und das war schon krass. Also das, da musste im Kopf erstmal mit klarkommen.
Okay, und da an der Dialyse, also du sagst, das war für mich sehr schwer und so weiter, das Leben wurde dir aus der Hand genommen, also meinst du damit hauptsächlich, dass du immer zur Dialyse stundenlang musstest oder gab es noch andere Komplikationen?
Naja, ich war noch bei einer Dialyse, wo die Ärztin, die betreuende Ärztin da richtig anstrengend war, also es ist ja so, Sozialkompetenz wird ja nicht unterrichtet im Medizinstudium. Das war schwierig, also sich so als Opfer, nicht als Opfer, als Patient zu fühlen und das auch so gespiegelt zu kriegen. Mein Problem war ganz individuell, ich hatte hohen Blutdruck. Und zwar, also nicht nur hohen Blutdruck, der war dann bei 230 zu 160. Und wer das mal gehabt hat, da hast du das Gefühl, gleich explodiert hier was. Also kann ja auch sein. Und das ist bei der Dialyse immer hochgegangen und das war teilweise auch nachts. Und das hängt damit zusammen, weil halt die Nieren den Blutdruck auch regulieren. Und wenn das nicht mehr richtig funktioniert, dann hast du ein Problem. Und das war ein riesen Stressfaktor. Und das Blöde ist halt, wenn du dann hohen Blutdruck hast und dann denkst, oh Gott, der muss jetzt runter, ich muss den runterkriegen, dann geht der noch mehr hoch. Ja. Also das war schon ziemlich heftig. Also hat lange gedauert, bis wir den im Griff gehabt haben.
Krass.
Also das sind dann noch Sachen, die dazukommen. Und so immer dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein, nicht zu wissen, was passiert. Und war nicht einfach. Also für jemanden, der sein Leben immer selber gern gestaltet hat, auch freiberuflich viel unterwegs, und auf einmal bist du auf so eine Art abhängig.
Ja.
Also ich habe auch tatsächlich viele erlebt, Menschen, die so Krankenhausdialyse oder so, zu denen ich so ein bisschen Kontakt hatte, wo ich den Eindruck habe, die kommen damit gar nicht klar. Also verdrängen das. Ich meine, gerade Männer sind ja gut im Verdrängen.
Ja.
Das war schon geistlich herausfordernd.
Was, ja. Ja, also so Dialyse, man hört das, man weiß so, ja, okay, das ist, wenn die Nieren nicht mehr so gut mitmachen, dann wird das Blut gewaschen, das hört sich so ein bisschen chillig an irgendwie, man liegt da irgendwo so auf so einem Sessel und dann ist daneben so eine Waschmaschine, wo das Blut durchgeht, kann man daneben noch ein bisschen Netflix gucken und so weiter irgendwie, aber wie ist das eigentlich, so eine Dialyse? Also,
ja,
wie läuft sowas eigentlich ab?
Ja, du kannst schon Netflix gucken, aber alles, was aufregt, nicht so. Ja, du wirst da hingelegt, wirst angeschlossen und liegst dann da 5 Stunden. Und je nachdem, wenn du mit dem Taxi abgeholt wirst, das kann auch schon mal 7 Stunden sein insgesamt, dass du dann da bist. Und du liegst halt einfach nur rum. So. Mhm. Also ich habe dann immer Bares für Rares geguckt. Wenn ich das heute noch gucke, dann erinnere ich mich immer an die Dialyse. Aber du bist so komplett rausgenommen. Also ich konnte da auch nicht wirklich arbeiten. Andere können das. Bei mir ging das nicht so gut. Und du hast halt ein arbeitsreiches, abwechslungsreiches Leben und liegst da auf einmal 3 Tage die Woche, jeweils 5 Stunden, flachgelegt. Und ich war auch irgendwie zu müde, um irgendwie groß noch was zu lesen. Also wie gesagt, das ist bei jedem anders. Ich kenne auch Leute, die da einfach ihren Arbeitskram mitnehmen. Oder es gibt auch Leute, die machen Nachtsdialyse, die können dabei schlafen und so. Bei mir war es so ein kompletter Knockout eigentlich. So.
Ja, krass. Ja, gab es dann noch andere Einschränkungen, wo du sagst, so das oder Schmerzen oder so, wo du sagst, so das waren dann noch so Begleiterscheinungen bei der ganzen Geschichte? Also Blutdruck hattest du schon gesagt.
Ja, also Schmerzen hast du immer. Also durch diese Zysten, die dann immer sich entzünden oder auch mal einbluten oder so. Also vor der Transplantation ist das halt gewesen. Ich fand die Erfindung von Sportsitzen im Auto ziemlich bescheuert, weil das drückt halt genau da, wo es dir wehtut. Und das ist teilweise, wie ich weiß nicht, wer schon mal eine Nierenkolik gehabt hat, so fühlt sich das dauerhaft an. Und das ist halt, du willst irgendwann die Wand hochgehen. Und das ändert sich halt nicht. Ne? Das ist halt ein ständiger Begleiter.
Kann ich auch ein Lied von singen, Stefan? Nierenkolik, also ich einmal Nierensteine einmal gehabt. Und dann habe ich gedacht, so muss Kinderkriegen sein.
Ja, und, so ansatzweise, wo ich dann sage, bin froh, dass die Frauen die Kinder
kriegen. Genau. Ja, und dann hast du irgendwie gedacht, okay, das wird jetzt mein Leben sein. Oder hast du gedacht, ich muss da irgendwie einen Ausweg finden? Oder wusstest du, dass es irgendwie einen Ausweg gibt? Du hast gesagt, 10 Jahre muss man auf eine Spenderniere warten. Also hast du dich da jetzt drauf eingestellt oder hast du dich nicht mit abfinden können?
Na, es war ja immer die Hoffnung. Also wir hatten tatsächlich diesen Test gemacht in Heidelberg damals und ob die Niere meiner Frau passt. Und die Hoffnung war da, dass es klappt. Also vom Gewebe her war das soweit in Ordnung. Das Problem ist, dass beide gesund sein müssen. Also gesund bis auf die Niere natürlich bei mir. Aber wenn ich ein Herzproblem gehabt hätte oder Krebs gehabt hätte oder irgendwas, wäre das nicht gegangen. Wenn meine Frau irgendwas gehabt hätte, wäre das auch nicht gegangen. Und du musst halt dann als Vorbereitung alle Ärzte abklappern. Ich war bei jedem Arzt, außer beim Gynäkologen, um zu gucken, ist da irgendwas, kommt da irgendein Krebs, irgendeine Entzündung. Weil wenn du nachher transplantiert bist, hast du ja ein schlechteres Immunsystem. Und dann, wenn dann irgendwie was, hast du ein höheres Krebsrisiko und so. Für meine Frau hat es bedeutet, die musste ihren Blutdruck runterbringen, 15 Kilo abnehmen, glaube ich, so ungefähr. Das heißt, es war immer so auf der Kippe. Also klappt es oder klappt es nicht? Und diese Unsicherheit, die hat uns über Monate begleitet. Wie gesagt, ich habe Sommer die Niere rausgenommen bekommen, war dann dialysepflichtig und das ging dann über den Jahreswechsel. Im Dezember war ich in der Klinik. Da wurde ich vorbereitet auf die Transplantation, also in Heidelberg. Und da waren die schon, da war ich schon diese 2 Wochen an den Maschinen gewesen, war schon völlig vorbereitet. Und dann kamen 3 Ärzte in mein Zimmer. Also der Professor plus 2 Ärzte. Und dann weißt du schon, die nehmen sich nicht frei, die haben was. Dann haben sie mich nach Hause geschickt, weil ich hatte mir irgendeinen Infekt eingefangen, wo sie gesagt haben, es geht leider nicht. Sie müssen über Weihnachten nach Hause und kommen dann nächstes Jahr nochmal wieder. Also, ne, so kurz, ein Tag vor der OP war das, ein Tag vor der Transplantation.
Und diese ganze Zeit hattest du praktisch gar keine Nieren gehabt?
Eine. Also die linke habe ich ja noch, die macht aber nichts mehr, aber die ganze Zeit war ich halt in der Dialyse dann, für diese Blutreinigung.
Okay,
genau.
Krass.
Also es war diese Spannung, klappt es oder klappt es nicht, weil du willst ja dir ein Bild malen von der Zukunft. Ich weiß nicht, ein Bild zu malen mit Dialyse über 10 Jahre, das habe ich nicht hingekriegt für mich. Hätte ich vielleicht, weiß ich nicht. Man wächst ja mit seinen Herausforderungen. Und es war halt immer diese Hoffnung da, dass das klappt mit der Transplantation. Und wenn du dann wirklich eine Situation hast, wo das so unklar war, mit, ob das klappt mit der Transplantation bei meiner Frau. Ich lag an der Dialyse und dann kam diese Dialyseärztin da rein und so, ach, da ist ja unser Sorgenkind. Ja, ihre Frau kommt ja wohl gar nicht in Frage für eine Transplantation. Die hat ja zu hohen Blutdruck. So nebenbei. Und du stirbst im Bett und denkst, was machst du da gerade mit mir? Ja? Och, Alter. Also das geht schon runter wie Stacheldraht. Ne? Das ist, du bist halt empfindlich in solchen Situationen, weil du einfach irgendwie ja eine Vorstellung haben willst von dem, wie geht es jetzt weiter. Mhm. Und es war zwischendurch für mich tatsächlich so, weil halt diese Unsicherheit da war, und diese dauernden Schmerzen und diese Schwäche und dieser hohe Blutdruck und die Nächte, die du nicht schlafen kannst, weil du so viel Gift im Körper hast, da denkst du irgendwann, es wäre auch okay, wenn jemand das Licht ausmachen würde jetzt. Ne?
Krass.
Einfach, weil es halt so viel ist. So.
Ja. Krass.
Ne, und weil du nicht weißt, wo es hingeht. Das ist schon extrem. Also, schon heftig.
Jetzt sagst du, naja, und dann habe ich das mit meiner Frau besprochen, Sabine, und dann nehmen wir halt deine Niere und so. Also, das stelle ich mir jetzt nicht so einfach vor, dass da einfach jede Frau sagt, ja klar, ich habe jetzt 2, kannst du eine abhaben. Also das ist ja jetzt, das ist ja schon ein ganz schön starkes Stück, überhaupt darüber zu sprechen. Ich weiß gar nicht, wie seid ihr drauf gekommen? Hatte sie die Idee? Hattest du die Idee? Wie fängt man so ein Gespräch an? Also ob man die Niere seiner Frau haben kann? Also
das ist krass, oder?
Ja, eben. Also.
Also ich hatte tatsächlich, wir waren kurz im Urlaub, und da hatte ich telefoniert mit jemandem, ich wusste das nicht, dass es geht, Blutgruppen unverträglich zu transplantieren. Mit dem habe ich dann länger telefoniert und der hat auch eine Niere von seiner Frau. Und die war ich abends dann unterwegs und habe telefoniert mit ihm per Handy. Und dann kam ich ins Hotelzimmer und ich glaube, ich habe das irgendwie so sinngemäß gesagt, du kannst mir eine Niere spenden, das könnte funktionieren. So, und das ist ja immer der Scheiß bei solchen Themen.
Ja.
Ich bin begeistert und für Sabine ist es halt eine komplett andere Perspektive, nach dem Motto, oh, shit, jetzt, ne? Niere.
Ja.
Aber es war wichtig für uns, das gemeinsam zu besprechen, möglichst sachlich. Ich hatte eine Heidenangst davor, dass sie grundsätzlich sagt, nee, weil dann. Boah, das, ja, auf der anderen Seite will ich sie auch nicht unter Druck setzen.
Eben.
Das war schon richtig krass. Aber sie hat dann auch gesagt, naja, es ist ja heute ist ja modern zu sagen, es ist ein systemisches Problem, aber das ist es ja auch. Also wenn der Ehepartner an der Dialyse ist und jammert und nicht richtig leben kann, ist es ja auch Lebensqualität, die beiden verloren geht.
Die anderen auch, genau.
Ja. Genau. Und ich kann mich erinnern, immer mal haben Leute das so romantisiert, so nach dem Motto, ach, ihr Herz gehört ihm schon, jetzt kriegt er auch noch ihre Niere, so ungefähr. Wo Sabine dann gesagt hat, jetzt hör auf, ich kann ihn nicht mehr jammern hören. Deswegen kriegt er meine Niere. Also, ja, und es ist ja auch ein Abwägen, weil mit Dialyse ist eine Nierenersatztherapie, ja, man kann damit leben. Aber es ist halt eine massive Belastung für den Körper. Es ist halt keine richtige Niere. Es ist nur eine, du vergiftest dich halt einen Tag, am nächsten Tag wirst du wieder entgiftet und so. Also, es ist schon Es ist nicht so ganz ohne. Und es gibt auch viele Menschen, die diese lange Phase dann gar nicht überleben oder nachher nicht mehr transplantierbar sind. Von daher, ja, war es für sie nie eine Frage. Also, wir haben immer gesagt, wenn das medizinisch funktioniert, dann machen wir das. Und du musst ja auch noch vor so einer Ethikkommission auftreten, die dann auch noch fragen, ob das alles freiwillig ist, ob da Geld fließt, ob da irgendwas sonst noch. Da ist man in Deutschland ja sehr vorsichtig, was ich teilweise sehr gut finde, aber gut, dass es auch wirklich freiwillig ist, was da passiert. Und durch diesen Prozess, durch hatten wir immer wieder Zeiten, wo wir einfach darüber geredet haben und dass ja, da gut miteinander umgegangen sind. Also es war immer transparent, es war wenig emotional, viel sachlich. Und genau. Und es war auch wichtig, dass wir immer gesagt haben, nicht, dass es dann nachher so, jetzt hast du meine Niere, jetzt musst du auch den Müll rausbringen. Ne, oder so. Also irgendwie so, ja, jetzt so ein billiges Beispiel, aber natürlich gibt es dann die Möglichkeit, dass man sowas ausspielt oder so, aber das ist kindisch, dafür sind wir ja erwachsen. Also, nee, es war wirklich so dieses große Bild, wenn wir gemeinsam alt werden wollen, ist das die beste Lösung. Und meine Frau ist Gott sei Dank da eine sehr sachliche. Von daher.
Ja, also es ist ja, also für sie ist es ja, sie gibt ja auch ein Stück Lebensqualität ja ab, nehme ich mal an. Also ich weiß nicht, wie das ist für den Partner, der dann in ihre, also es ist erstmal, ich habe da halt nur noch eine. Ist das so, dass dann auch die Lebensqualität für sie, bringt das irgendwelche Beeinträchtigungen für denjenigen, der dann spendet?
Naja, es ist so, dass die also grundsätzlich nur sehr gesunden, ganz gesunden Menschen in Nieren entnehmen und dann entnehmen sie diejenige, die Nieren funktionieren, nicht gleich stark, sondern die Schwächere wird entnommen, die weniger funktioniert. Ist halt so. Und letzten Endes ist es jetzt mittlerweile so, dass ihre Nierenfunktion wieder über, ich glaube, bei 85 oder 90% ist. Also das eine Nierchen merkt dann, hoch, ich muss jetzt mehr arbeiten und tut es auch. Es gibt Leute, die haben danach, also Nierenspender, die haben Probleme so mit Erschöpfung, Fatigue und solche Geschichten. Das gibt's. Also werden auch wirklich Untersuchungen gemacht, da wird immer ein Screening gemacht. Das ist aber sehr, Gott sei Dank sehr, sehr wenig. Also es ist sehr überschaubar. Leider trommeln solche Leute dann manchmal sehr, sehr viel, sodass da Angst gemacht wird. Aber ich sage mal, die Ärzte, die operieren ja in dem Fall einen gesunden Menschen.
Eben.
Das machen die nicht einfach so. Die haben ja ein Eid geschworen, die wollen Menschen helfen und bevor die einen gesunden Menschen operieren und dem potenziell Schaden zufügen, wollen die sich so absichern. Also wir hatten vor der Transplantation, hatten wir einen Termin in Heidelberg, wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Das war eine Ärzte, so Ärztekommission, im Prinzip ein großes Ärztegespräch. Du musst dir vorstellen, du kommst in den Raum rein und da sind dann inklusive der beiden Professoren 15 Ärzte von allen möglichen Transplantationsmediziner, die Nephrologen, die Urologen, keine Ahnung. Und da wird, und Psychologen, und da wird in der Riesenrunde wird das diskutiert, ob man das machen kann und wenn ja, wie. Und wir waren dabei. Wurden halt auch gefragt, ob sind wir stabil dafür und sowas alles. Also die machen da schon einen großen Heudeut raus. Und gerade in Heidelberg, auch weil es da auch mal Leute gab, die dann danach gesagt haben, wir sind nicht gut aufgeklärt worden oder so. Also es war schon, dass uns immer wieder gesagt worden ist, also ihr müsst euch klar sein, das wird ja bei einer normalen OP schon gesagt, man könnte sterben. Ne? So.
Ja, eben.
Muss ja immer was unterschreiben. Und in dem Fall wollten die halt wirklich wissen, wollen sie das wirklich? So. Da war
das. Können ja nicht einfach rückgängig machen dann.
Nee, die ist dann weg. So. Die
ist weg.
Und das war schon sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut abgesichert. Also, ja, finde ich auch.
Okay. Du sagst, ihr seid da sehr sachlich rangegangen an das Thema. Ich kann mir das aber auch irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass das nicht doch irgendwie ein emotional, zumindest dich persönlich irgendwie emotional berührt hat, dass deine Frau ein Stück von sich abgibt und dir die Niere gibt, das muss doch für einen Ehemann, muss es doch irgendwie auch emotional eine Wirkung gehabt haben, oder?
Ja, natürlich. Das war eine Ja-Nein-Frage. natürlich ist das was Emotionales. Also, ja, auf jeden Fall, aber das kannst du nicht wieder gut denken.
Nee.
Und da anzufangen ist. Es ist auch ein Stück natürlich ganz tiefe Dankbarkeit und ganz tiefen Respekt, völlig, absolut, hundertprozentig. Aber für mich oder für uns war es die ganze Zeit auch ein gemeinsames Durchgehen durch diese ganze Geschichte. Also nicht so sehr, du gibst mir jetzt, sondern wir gucken beide, wie wir unser Leben wieder irgendwie zumindest medizinisch so hinkriegen, dass wir wieder zusammen in Urlaub fahren können, einigermaßen normal leben können. Also das stand eigentlich so im Mittelpunkt. Und ich glaube, wenn man zu sehr dieses Gnädige, jetzt gebe ich dir eine Niere von mir, oder ich bin unendlich dankbar, ja, definitiv. Aber dieser Weg dahin war ein gemeinsamer. Und das hat es mir auch leichter gemacht.
Ja, krass. So. Also Hut ab von deiner Frau. Also das ist ja schon was Besonderes, glaube ich, dass man das macht und zeigt auf der einen Seite, wie tief eure Beziehung schon gewesen sein muss. Also sonst würde man das wahrscheinlich nicht machen. Und auf der anderen Seite hat das eure Beziehung ja wahrscheinlich auch irgendwie noch, weiß ich nicht, positiv verändert, kann man das sagen?
Gute Frage. Ja, schon. Also wir sind durch vieles auch durch in unserem Leben schon mit kleinen Kindern. Und ich nehme übrigens gerade meine Tabletten, die muss ich regelmäßig nehmen. Das sind die Tabletten, damit das Nierchen bei mir bleibt. Deswegen, falls es jetzt knistert, bin ich das. Moment.
Genau, am besten mit Wasser.
Prost. Ja, ich habe schon mal mit Wein auch, weil nichts anderes da war, aber das soll man ja nicht. Genau. Ja, eine Tiefe, also so eine gemeinsame Erfahrung durchzuleben, ist schon krass. Aber das ist ein Teil von einem, jetzt mittlerweile dieses Jahr mal 40. Hochzeitstag, von einem langen Leben. Also wir haben drei kleine Kinder gehabt, wir hatten immer wenig Kohle. Ich war Freiberufler, sie hat dann Abi noch nachgemacht, als die Kinder klein waren. Wir haben ein Haus gebaut, obwohl wir gar nicht so viel Kohle hatten. Also es war eigentlich immer nicht normal. Es war immer auf Kante und immer das Leben, was wir leben wollten und immer auch gemeinsam abgestimmt. Für mich ist immer so die Frage, ja, glückliches Leben, hat das euer Leben verändert? Ich weiß es nicht. Also wir leben miteinander und wir genießen das auch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob meine Frau jetzt gleich ankommt. Nein, es ist halt, und es ist gut. Also es ist auch schön, wenn man auf so eine lange gemeinsame Zeit gucken kann und sagen kann, hey, da sind wir gemeinsam durchgegangen. Das ist schon sehr cool. Leben verändert nicht wirklich, weil das, wie gesagt, so ein krasser Meilenstein war in unserem gemeinsamen Leben, aber ich meine, bei der Geburt unserer ersten Tochter wäre meine Frau fast verblutet. Weißt du, so Geschichten haben wir halt auch zwischendurch. Und immer wieder Situationen, wo also was wir so sehen, wo Gott eingegriffen hat, wo wir dann doch noch, dass wir jetzt im eigenen Haus wohnen oder so, das waren alles so Sachen, wo wir sagen, hey, das ist das haben wir uns nicht verdient, das ist ein Miracle, das ist ein Wunder, das ist Gnade, das ist, ja, und so sind wir da unterwegs. Mhm. Klingt vielleicht ein bisschen zu easy, aber diese Transplantation ist, würde ich sagen, nicht so ein total outstanding Ding. Es ist ein Teil einer langen Beziehungsgeschichte. Mhm.
Ja, und mit Sicherheit halt ein Meilenstein oder eine Hürde, die ihr zusammen genommen habt. Und es ist ja immer so, wenn man Schwierigkeiten zusammen meistert, wie auch immer, am Ende geht man ja meistens so ein bisschen gestärkt dann daraus. Also nehme ich mal an, und das ist ja wahrscheinlich für die Beziehung auch gut. Jetzt hast du schon angesprochen, dein Glaube hat da vielleicht auch ein bisschen Rolle gespielt. Du sagst so, naja, ich habe vielleicht auch während der ganzen Zeit oder auch heute noch vielleicht einen ganz anderen Blick als jemand, der einfach nur krank ist und vielleicht gesund werden will, gesund bleiben will, vielleicht lange leben will und so weiter. Dein Glaube spielte auch eine Rolle. Ist der Glaube, es würde mich jetzt mal interessieren, du hast so schön erzählt von der Jugendgruppe und dass du da auch schon ein gläubiger Mensch warst, dass wo du auf der Bibelschule warst, überlegt hast, so, okay, was kann ich denn da eigentlich tun für Gott in meinem Leben? Hat das nochmal dein Glauben verändert, diese Krankheit? Oder ist es einfach nur, jo, ich bin da einfach durch und mein Glaube ist irgendwie gleich geblieben? Kann man das so sagen? Oder gab es da eine Veränderung?
Da sage ich gleich was dazu. Ich will kurz mal auf eine Formulierung eingehen. Ich habe auf der Bibelschule nicht danach gefragt, unbedingt, was will Gott mit meinem Leben, sondern das war für mich die Frage, wenn der mich besser kennt, als ich mich selber kenne, dann weiß der, was da an Gaben und Fähigkeiten in mir schlummert. Und ich wäre doof, wenn ich ihm nicht fragen würde, was hast du denn für eine Idee? So, also das, von daher war Glaube für mich auch immer sehr egoistisch. Also ich will nicht nach Afrika als Missionar, aber ich habe gemerkt, dass da was klingelt und bin eigentlich immer, das ist zutiefst auch meine Überzeugung, Gott hat mich ja geschaffen und dann ist da auch ganz, ganz viel drin, was ich entdecken kann, wo ich merke, hey, da bin ich leidenschaftlich und da bin ich auch gut. Im Flow, wie man das auf Neudeutsch sagt. Und das ist dann auch in Anführungsstrichen schöpfungsgemäß. Glaube verändert, ja. Doch, ich habe gerade überlegt, dass es so einfach war. Also ich bin damals in diese akute Krankheitssituation rein und dachte, so, jetzt wird es intensiv, jetzt bin ich monatelang im Krankenhaus und habe da ganz viel Zeit, Bibel zu lesen und Gott wird mir erscheinen und besondere Sachen passieren. War nicht so, war eher so Routine und herausfordernd. Aber ich habe zwei Dinge erlebt. Ich habe erlebt, dass ich gemerkt habe, wenn es schwierig ist. Ne? Du liegst dann nachts im Bett, es wird dann nie richtig dunkel, weil die Fenster nicht zugemacht werden. Über den Gang latschen nachts Leute, es wird geschrien und geschimpft und geknallt und gepenkt. Dein Nachbar schnarcht, irgendjemand schreit. So. Und ich habe mich am meisten gesehnt nach Frieden. Also nicht nach einem großen Bums, Feuerwerk vor der Tür und Halleluja, jetzt die Niere ist wieder gut. Ja, wäre auch okay gewesen. Aber nach Frieden, also nach dem inneren Frieden. Weil ich gemerkt habe, ey, dieser Unfrieden, was wird und was passiert und wie wird das und oh Gott und je, babu. Und ich habe viele Menschen um mich rum erlebt, die dann ihre Medikamente nicht genommen haben, die nur im Bett gelegen sind und irgendwas. Frieden. Also, weißt du, so diesen innerlichen, ich mache die Augen zu und da läuft nichts durch meinen Kopf und da macht mich nichts verrückt und ich habe Frieden. Das war, und das habe ich
Ein
auch
Wunsch.
erlebt. Genau, das war mein Wunsch und das habe ich auch erlebt. Auch in diesem, weil es echt schwierig war zwischendurch. Also so 10 Stunden an Maschinen. Also ich habe manches Mal gebettelt an der Dialyse, dass die mich dann wieder abschließen, weil du kommst in so einen Zappelmodus irgendwann, wo du dann der Körper einfach sagt, boah Leute, es ist, hör auf. Es ist richtig anstrengend und es war heftig, ja, grenzwertig. Und ja, Glaube verändert. Ich habe eine krasse Situation erlebt. Wir können ja schön Skeptiker sein, was Glauben angeht. Ne? Wo ist Gott bei dem ganzen Scheiß? Ich lag in der Vorbereitung auf die OP, also Häubchen auf und so. Und nebenan lagen zwei andere, da war so ein Vorhang dazwischen. Und habe gewartet, dass ich reingeschoben werde, also für die Transplantation. Und dann bekam mein Nachbar, der war, glaube ich, zum zweiten Mal transplantiert, Leber, Lunge, keine Ahnung, irgendwas, dem ging es nicht so gut. Da kam die Frau zu Besuch und hatte einen Brief von Freunden dabei. Und diesen Brief hat sie laut vorgelesen. Und jetzt muss ich aufpassen, weil ich werde immer emotional an der Stelle. Das war der 121. Psalm. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die liest den vor und ich liege da und denke, Gott, du hast echt Humor. Das ist unfassbar. Und habe mir den angehört und habe gedacht, ja, das ist jetzt gerade, spricht Gott zu mir. Jetzt gerade. Und die war fertig mit dem Psalm. Und dann kam der Pfleger rein und sagte, so, Herr Loss, jetzt sind Sie dran. Weißt du, das war so ein Moment. Natürlich kann man sich das irgendwie zurecht basteln und ja, war Zufall. Aber hey, einfach dieses Gefühl zu haben, ja, da spricht dir Gott ganz persönlich gerade was zu. So, das war unfassbar. Also das war ein Hammererlebnis. Das, wie gesagt, da bin ich immer noch emotional, weil das ist einfach, egal was, welche Zweifel an Gott, das war für mich richtig greifbar. Naja, was danach war, wir waren lange Zeit tatsächlich, ich bin eigentlich in der evangelischen Kirche, also Landeskirche, anständig groß geworden, die mit den ungemütlichen Holzbänken, und war dann eine Weile in der charismatischen Gemeinde, weil ich das auch sehr spannend fand mit Lobpreis und so viel Emotionen und Gebet und auch Glauben an Wunder und so. Und da hat es mich dann rausgespült in dieser Krankheitszeit, weil ich irgendwie, mir war das zu billig und zu einfach. Also ja, ich stehe dazu, Emotionen gehören auch dazu zum Glauben und auch schöne Lobpreislieder gehen tief und da passiert auch ganz viel, aber Gott ist keine Wunscherfüllungsmaschine und ich kann nicht über Gott verfügen. Und das war mir dann zu platt und zu flach und Ich habe dann eher mich orientiert an alten Kirchenväter, die Väter Jochen Klepper zum Beispiel, der hat ganz, ganz tolle Lieder geschrieben. Sehr, sehr mutige Lieder. Und trotzdem hat er sich mit seiner Familie kurz vor dem Ende des Krieges, glaube ich, das gewesen, das Leben genommen, wenn ich es richtig weiß. Also ja, da ist eine Tiefe drin. Oder wenn du Lieder hörst von Paul Gerhardt oder anderen Leuten, wo du weißt, die haben ganz viel Mist erlebt und Kinder verloren und was auch immer. Boah, da ist, also ja, dieses, wenn du fromm bist, ist nicht alles Säbi-Kleppi, Ikea-Bällebad, sondern da gehst du auch mal durch ein tiefes Tal. Das ist auch mal richtig beschissen. Aber ich bin nicht alleine. You never walk alone. Und für mich ist, gibt es so den, ich weiß nicht, vielleicht kennen den auch manche, diesen 23. Psalm. Und auch wanderte ich schon im finsteren Tal, genau. Du bist bei mir. Das ist ja einer, der wandert im finsteren Tal.
Ja. Ja,
das ist ja nicht einer, der auf der Liege in Ägypten am Strand liegt, sondern der läuft durch den Mist. Und ich kann mich erinnern, wie ich als Kind durch so eine ganz schmale Gasse bei uns in Schriesheim gelaufen bin, im Dunkeln. Mhm. Ich hatte Scheißangst. Da war ich nicht fromm. Ich weiß ja nicht, ob es geholfen hätte. Aber zu wissen, ja, ich gehe in meinem Leben durch schwierige Zeiten, kennst du mit Sicherheit auch. Es ist richtig dunkel, es ist richtig Mist, es gefällt mir gerade gar nicht. Aber da ist eine Hand, die mich hält. Und ich weiß das. Und das auch zu spüren. Und das finde ich großartig. Also, ja, und das möchte ich auch weiter in meinem Leben erleben. Ich weiß nicht, was noch kommt. Ich habe das immer erlebt, dass man sowas nicht im Voraus so denken kann, sondern dann kommt irgendeine Situation, dann musst du dich wieder zurechtrütteln und sagen, okay, wie gehe ich jetzt damit um?
Mhm.
Das bleibt spannend, aber in der Hoffnung habe ich, dass ich noch einige richtig gute Jahre leben werde und dann irgendwann auch mal sagen kann, es gibt ja in der Bibel so eine Figur, so ist jetzt gut, ich mache jetzt die Augen zu und gehe im Frieden, es war ein geiles Leben. Und wenn Gott mich da oben dann fragt, na, hast du dir was gegönnt in deinem Leben, dass ich sage, yeah, es war geil. So, weißt du, sowas. Weil das ist so meine, ach, das ist auch so meine Idee. Viele Fromme denken, ja, wenn du da oben im Himmel ankommst, macht Petrus das große Buch auf und liest dir jeden Scheiß vor, den du gemacht hast. Wo ich so denke, boah, Alter, da hat er aber viel zu tun. Ja. Ich hatte letztens mal so eine Idee, ja, wenn du Menschen siehst, die in ihren Gaben unterwegs sind, auch jetzt bei der Olympiade zum Beispiel, ja, Leute, die einfach diese Kugelstoßerin oder so, wo du merkst, die ist so gut in dem, was sie macht, die sind so toll. Ja. Oder wenn du Musiker erlebst oder Leute, die toll schreiben können oder die irgendwas machen oder so Persönlichkeit und sagst, boah, wie toll, wie da entfaltet sich sowas, da ist Leben da, da ist, die machen was mit den Gaben, die ihnen gegeben worden sind. Und meine Idee ist es so ein bisschen, dass Gott mich vielleicht auch fragt, wenn ich da oben mal ankomme, so nach dem Motto, na, hast du alles rausgefunden, was ich da so eingepackt habe, so, ne, an was da so alles drin ist. Und ja, das finde ich, ich finde das einfach, so möchte ich lieber über Glauben reden, weißt du, dass ich sage, ja, Gott hat dir da ganz viel mitgegeben. Und manchmal kriegt man das ja auch so mit. Manchmal höre ich jemanden, wenn mal irgendwo in der Reha passiert, der hat so eine geile Stimme. Ja, der könnte eigentlich Vorleser oder Moderator werden oder sowas.
Ist er aber nicht.
Nee, ist er nicht. Ein Musiker, aber ist ja auch gut. Aber ja, weißt du, so, entdeck doch das Leben. Und manche Leute, da habe ich so das Gefühl, die leben eher so, vor sich hin, trauen sich vielleicht nicht viel zu. Und ganz schlimm finde ich, wenn Männer in Rente gehen.
Oha.
Ja, auch so langsam
an der Karte. Habe ich auch gerade im Hinterkopf gehabt.
Ja, ich habe dann oft so den Eindruck, ja, dann bricht der Job weg und die Frage, ich habe letztens mit einem gesprochen, ja, ein guter Freund, ja, wer bist du noch, wenn der Job weg ist? Ja. Ne? Und dann ist es bei ganz vielen, die stehen dann dumm rum. Ich habe von einem, der ehemalige Polizist, der ist jetzt in Rente, der schreibt halt die Nachbarn auf. Ne? Also macht sich unbeliebt. Ich denke, ach shit, da sollte man doch vorher mal drüber nachdenken. Ne? Was bleibt von dir? Viele freuen sich auf die Rente, aber letzten Endes ist es dann, ja, wer bin ich denn, wenn ich jetzt keinem mehr was befehlen kann, wenn ich nicht mehr wichtig bin, wenn ich einfach nur Geld kriege, um zu leben? Was ist denn mein Leben? Und ich würde dafür plädieren, für jeden, der jetzt zuhört, Leute, macht da vorher schon was draus.
Mhm.
Also man muss ja nicht sagen, wenn du morgen tot bist, hast du dann gelebt. Aber hey, du hast nur dieses eine Leben und leb das. So, vielleicht bin ich ein bisschen zu optimistisch, aber ist ja egal.
Also, das hört sich auf jeden Fall gut an.
Eben, meine ich.
Das hört sich sehr gut an, Stefan. Aber ich finde den Gedanken auch ganz cool, wenn man sagt so, naja, wer bin ich denn eigentlich, wenn das, worüber man dann, du hast ganz am Anfang hast du gesagt, so ja, Männer, wenn die sich treffen und fragen, was machst denn du so und so, dann finde ich auch irgendwie immer so eine komische Frage. Also sie wird mir immer komischer in letzter Zeit. Mhm. Aber die Frage ja, wer bist du denn eigentlich, wenn du das, was du jetzt zum Beispiel beruflich machst oder wofür du bekannt bist, wenn du das weglässt, ne? Wie würdest du denn die Frage beantworten, frage ich jetzt einfach mal. Wer bist du denn, wenn du das weglässt?
Da bin ich noch, wenn ich das. Du fragst mich jetzt.
Ja, persönlich.
Okay, ich bin ja noch nicht in Rente, ich mache ja noch was.
Ja, aber du sagst, du musst ja vorher die Frage schon stellen, sonst bist du dann überrascht.
Ja. Ein neugieriger Mensch, der es liebt, der Begegnungen liebt. Also ich bin wirklich ein. Wenn wir mit den Kindern im Urlaub waren und die haben irgendwie mitgekriegt, Italien und sonst wo, ich bin wieder mit irgendwelchen Leuten, aber hin, war immer so der geflügelte Spruch von den Kindern, na, Papa hat wieder Freunde gefunden. Ne? Ich liebe es. Cool. Ich habe letztens an der Tanke mit Leuten ins Gespräch kommen oder wir waren auf einer Raststätte, da war so ein junger Mann, der sah indisch aus, da habe ich ihn gefragt, wo er herkommt. Sagt er, I'm from India, from New Delhi and I like it in Germany. Ja, bist du mit denen im Gespräch? Und das ist einfach, das ist so groß und das ist so. Mhm. Und ich erlebe viele Menschen, die unfassbar reagieren, wenn sie merken, dass du Interesse am anderen hast. Ja, also ich glaube, viele sehnen sich nach dem Gegenüber. Manchmal ist es einfach nur Zeit haben zum Reden oder zum Zuhören oder so. Also das ist für mich war Corona so ein bisschen einerseits der Horror. Also wenn du nur zu Hause bist oder auch so, wenn ich im Homeoffice bin, da fehlt mir dann was. Aber ja, so Begegnungen, Gespräche, Neues kennenlernen, nachdenken über Gott und die Welt, sowas in der. Weiß nicht, reicht es zum Leben?
Ja, also das hört sich das großartig an, weil weißt du, ich habe ja als Gegenentwurf oder als Gegenbild habe ich dann im Kopf, guck mal, wie viele Menschen gerade im Alter irgendwann einsam werden und sagen, genau. So Mensch, ich habe ja keine Freunde mehr, mein bester Freund ist mein Arzt oder Apotheker. Und irgendwie habe ich ja keinen mehr. Oder dass sie dann vielleicht auch noch in die Kirche gehen oder so, aber und sich dann mit anderen das Leid klagen. Und dann frage ich mich, okay, was hat man denn dann noch? Ne? Mhm. So, und deswegen, wenn du sagst, ja Mensch, ich bin so ein neugieriger Mensch und ich könnte ständig mit Leuten ins Gespräch kommen, das ist auch großartig. Also das finde ich cool. Also finde ich cool.
Ja, und es gibt auch noch viele Sachen, wo ich denke, da können, also ich habe das gemerkt, diese blauen Damen oder grünen Damen heißen die ja, die Leute im Krankenhaus besuchen oder so. Mhm. Oder auf einer Kinderstation Geschichten vorlesen. Oder da gibt es ganz so viel Zeug. Also ich habe jetzt von einem gehört, der hat in der Verwaltung gearbeitet, ist in Rente gegangen und macht jetzt so eine Art Schülerbetreuung. Also einen behinderten Schüler betreut der, ich glaube, halbtags oder ganztags. Und der ist so happy, der sagt, das ist der tollste Job meines Lebens, weil die haben Spaß und der ist so dankbar und so, wo ich so denke, ja, dann mach's doch. Dann, ne? Nicht verbissen rumsetzen. Also da bin ich auch noch am Gucken, weil wir sind jetzt tatsächlich gemeindemäßig nicht mehr so aktiv, wie wir mal waren. Aus genannten Gründen. Und da fehlt mir so eine, ja, schon mal regelmäßig sich zu treffen. Ich bin bei so, es gibt so eine App, Meet Five nennt sich das. Also ja, genau. Das war auch so ein bisschen so eine Single-Sucht-Single-App, aber da kannst du auch Fahrrad fahren gehen und Tapas essen, Konzerte besuchen und so mit wildfremden Leuten und das finde ich total spannend. Also
cool. Kann ja auch nicht jeder. Also insofern ist es ja auch eine Gabe, wenn du sowas kannst, ne? Mit fremden Leuten ins Gespräch kommen, sich zu treffen. Ja. Finde ich großartig. Also das ist auf jeden Fall recht cool. Dein Buch heißt Auf Herz und Nieren. Wir verlinken das natürlich auch gerne in den Shownotes, wer sich das mal anschauen möchte und lesen möchte. Auf Herz und Nieren. Und der Untertitel heißt Als das Leben mit mir Achterbahn fuhr. Das ist ja Vergangenheit. Ist es vorbei mit der Achterbahn?
Jetzt könnte ich sagen, ja, es ist ja ein Buch über die Vergangenheit, über das, was gewesen ist. Achterbahn war für mich damals das Gefühl, also weil es da richtig steil runter und hoch ging, was ich so eigentlich gar nicht mag. Aber manchmal macht man sowas ja, weil die Kinder sagen, oh komm, lass uns mal Achterbahn fahren. Und du denkst unterwegs, oh, das war eine scheiß Idee. Das war vorhin ein bisschen das, was ich vorhin auch geschildert habe, dieses Gefühl der Hilflosigkeit. Du sitzt da irgendwo drin und jetzt kommt ein Arzt oder es kommt ein Anruf mit einer Scheißdiagnose und die Werte sind schlecht. Und ich hatte tatsächlich auch mal einen Anruf auf dem AB. Ja, Herr Loss, Sie müssen notfallmäßig in die Klinik, dass die Ihnen die Niere rausnehmen. Ja, und du bist halt mitten im Alltag, war gerade am Moderieren und hast keine Chance, zurückzurufen. Also, ne, so ein kurz mal eben mit dem Vorschlaghammer drüber gezogen. Das habe ich als Achterbahnfahrt empfunden. Ich muss jetzt überlegen, ob ich jetzt das anders sehe. Also, ich weiß jetzt um meine Krankheit. Ich weiß um das, was passieren kann. Es kann sein, ich hatte das vor Anfang von Corona, ich glaube, war das, keine Ahnung, dass so eine Zyste geplatzt ist in der Leber und das war ausgesprochen schmerzhaft. Also, da habe ich mal wieder richtig rumgeschimpft und gejammert und war dann auch 3 Wochen im Krankenhaus. Das kann jederzeit passieren. Also es ist wie, ne, wie eine Kolik und Peng. Ich kann nicht sagen, ob mich das wieder aus der Bahn hauen würde. Ich wünsche es mir nicht, aber man muss ja irgendwie mit dem Scheiß leben. Also ich kann mir ja nicht ständig nur vorstellen, was könnte alles schiefgehen. Also ich fahre jetzt auch mit dem Fahrrad zur Arbeit und wenn ich dann immer denken würde, oh, was passiert, wenn ich eine Speiche breche und in der Laden lande oder so, ja. Ich sag mal, ich hab erlebt, dass man durch viele Sachen durchkommt. Und ich glaube, dass die Kraft dann da ist, wenn es soweit ist. Also, ne, so zu überlegen, okay, wie kommt man jetzt da durch? Das ist wie, ja, meine Frau macht Hypnose, hat eine Hypnoseausbildung gemacht und da hast du ja auch dann Zugriff auf Ressourcen, die so ein bisschen verschüttet sind, ne? Also wo du gar nicht so weißt, dass du schon mal in so einer Situation warst oder so. Und ich glaube, durch diese Zeit, durch diese akute Zeit, sind da ein paar Ressourcen bei mir da, wo ich sage, ich habe das schon mal, ich weiß, wie das geht und habe da jetzt nicht mehr die Angst davor und es geht. Ich hatte dann irgendwie so die Idee, du kannst dir das vorher nicht vorstellen. Wie ist das Dialyse? Wie wird das und so? Wo ich so dachte, ja, aber es gibt immer einen Plan B. Irgendwie geht's immer. So, oder wenn es nicht mehr geht, bin ich tot. Ich weiß es nicht. Aber ja, dann ist es halt anders, als du geplant hast. Aber ja, irgendwie ist immer eine Perspektive da. Das ist das eine. Also, auch wenn es eine Perspektive ist, die mir vielleicht nicht gefällt. Und diese Konstante für mich, mich in Gott geborgen zu wissen, bei allem, was passiert. Oh, ohne jetzt schön Wetter, nur schön Wetter über schön Wetter zu reden, aber es gibt ja diesen Vers, du fällst nie tiefer als in Gottes Hand. Und daran will ich so lange glauben, bis mich irgendjemand vom Gegenteil überzeugt. Hoffentlich nicht.
Okay, krass.
Nein, glaube ich wirklich. Also, ja. Ist so, weil ohne das wäre tatsächlich, ja, wenn du hast ja nach Glauben gefragt, deswegen,
Genau.
ich bin ja immer ehrlich und antworte nicht bla bla. Wenn nicht dieses tiefe Vertrauen da wäre, dass da jemand ist, ein Gegenüber, der lebendige Gott, dann hätte ich, ja, wäre schwieriger für mich. Deswegen ist es so ein Teil von mir. Also ich kann das gar nicht lösen. Und es gibt ja fromme Leute, die sagen, ja, wenn mir das und das passiert, jetzt glaube ich nicht mehr an Gott, wenn der so einen Scheiß macht. Und ich denke, wie blöd ist das denn? Also ja, wenn da irgendwas passiert, was ich nicht verstehe, dazu sagen, nee, weil Gott nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, glaube ich nicht mehr an den. Kann man auch machen, aber ist irgendwie für mich nicht wirklich logisch. Ja, und für mich macht Glauben Sinn und ist auch das, wie gesagt, was ich so erzählt habe mit diesem Psalm, der da vorgelesen worden ist. Das ist für mich echt so ein Nagel an der Wand. Ne? Also krass.
Ja, cool. Also Sinn, ich habe die ganze Zeit hab ich auch noch darüber nachgedacht. Du bist ja lange Zeit auch beim ERF gewesen und das heißt ja auch der Sinnsender. Also dieses Wort Sinn ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Und gibt es eine Formel? Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, das irgendwie in eine Formel zu bringen. Aber wenn man dich fragen würde, was ist denn für dich der Sinn des Lebens? Hättest du da eine Formel oder fällt dir es auch schwer, das zu formulieren?
Der Sinn des Lebens, die Bestimmung des Lebens. Also kann ich nur denken, von Martin Buber, jüdischer Theologe, gibt es den Ausdruck, alles wahre Leben ist Begegnung. Der Sinn des Lebens ist, ich sage jetzt nicht für mich, ich sage das jetzt absolut, ist den lebendigen Gott als dem Gegenüber zu erleben, in das eigene Leben sprechen zu lassen und zu erleben und bewusst auch darauf hinzuarbeiten, dass ich diese Versöhnung, die er mir anbietet, annehme und dass ich mit mir selber mich immer wieder versöhnen lasse. So, also, was ist so eins sein mit mir? Weil ich glaube, nur versöhnte Menschen können Versöhnung bringen. Und das ist, das ist was, wo ich selber immer noch am Kämpfen bin. Weil manchmal ist es nicht selten, dass ich denke, ich bin eigentlich ein Arschloch. Oder Hauptsache es merkt keiner. Hauptsache Gott merkt das nicht. Aber egal. Aber so dieses, weißt du, versöhnt sein mit mir. Ja, wo ich dann sage, hey, gibt mir so den Gedanken, na, ich erzähle Gott nicht alles im Gebet, der muss ja nicht alles wissen. Und ich dann denke, so blöd bist du dann. Aber zu sagen, hey, wenn ich das glaube, was in der Bibel steht, dass Gott mich gewollt hat, mit den ganzen Eigenarten, mit den Besonderheiten, mit den Fähigkeiten und Gaben, die ich habe, mit dem, ja, mit anderen
Special Effects.
Ja, und dass er mich liebt. Also, was ist das, dieser Schöpfer mich liebt. Ich habe das, ich mache ja auch Coachings und da habe ich vielfach die Frage so gehört, ja, wer sieht mich, ne? Also, wer bin ich? Wer sieht mich?
Ja.
Und unsere Gesellschaft ist ja da von, ganz stark geprägt von dem Ding. Ich will gesehen werden, ne? Instagram oder so. Sag mir, dass ich toll bin und sexy und bla bla. Und zutiefst zu wissen, ja, dieser Gott sieht mich und der will mich und der hat mich gewollt und der liebt mich. Und wenn ich das richtig tief sacken lasse, wie so ein Mantra, Mantra in mir, boah, das gibt dann einen Menschen, der mit sich selber versöhnt ist, mit Gott versöhnt ist. Und solche Menschen brauchen wir in unserer Gesellschaft, in unserem Land.
Wow, cool.
Ja, aber vielleicht kennst du auch so, es gibt solche Leute, ja, es gibt solche Menschen. Ich bin denen auch schon begegnet. Ich muss jetzt keine Namen nennen, aber wo du das Gefühl hast, boah, die sind eins mit sich. Ja, ich habe letztens von jemand gehört, die hat ihre schwerstkranke Mutter gepflegt lange, die lag im Bett und die konnte nicht mehr laufen und der ging es ganz schlecht und bla bla bla. Und die hat gesagt, und die war eine gläubige Frau, diese alte Dame. Immer wenn sie zu ihr ist, kam sie nachher erfrischt zurück, weil diese Frau nicht über sich selber gejammert hat, sondern anderen Hoffnung gegeben hat. Das finde ich so großartig. Da liegt jemand im Sterben, da funktioniert nicht mehr viel und hätte viel Grund zum Jammern. Und da kommen Leute hin, die trösten wollen und die gehen da weg und sind getröstet. Denke ich, das kann nur Gott machen.
Krass.
So will ich auch mal werden, wenn ich alt bin.
Ja, ich glaube, du bist ja schon auf einem sehr guten Weg. Und ich finde das sehr spannend. Du hast als Jugendlicher, hast du gesagt, ich bin von Gott gefunden worden. Und ich erlebe dich auch als sehr dankbaren Menschen. Du hast gesagt, ich habe mich nach Frieden gesehnt und du hast einen Sinn für dich im Leben und das strahlst du auch aus. Und ja, also vielen, vielen Dank, dass du uns das hier geteilt hast. Und ich würde gerne nochmal darauf hinweisen, auf Herz und Nieren heißt das tolle Buch von Stefan, erschienen im Brunnen Verlag, in dem er auch arbeitet. Und das Leben, als das Leben mit mir Achterbahn fuhr, heißt das Buch. Schaut es euch mal an, bestimmt spannend. Oder vielleicht kennt ihr auch jemanden, wo ihr sagt, der sollte das einfach mal lesen. Jetzt habt ihr den Stefan ein bisschen kennengelernt und merkt, der strahlt irgendwas aus. Und wenn ihr ein bisschen davon haben wollt, dann könnt ihr das in diesem Buch vielleicht finden. Vielen, vielen Dank, Stefan, für dieses tolle Interview. Das war so, wie ich es mir gewünscht habe, nämlich sehr tief.
Ja, schön, du wolltest
es ja so. Sehr viel Sinn.
Das freut mich,
Tobias. Vielen Dank.